Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Einfach gut gemacht und ich freue mich sehr, dass heute ein ganz besonderer Gast bei mir ist. Es ist nämlich Julia Großeblei. Sie ist psychologische Psychotherapeutin in Köln. Julia und ich kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir haben eine spannende Geschichte miteinander, Julia. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Wir haben eine spannende Geschichte miteinander, denn wir sind ein liebevoll ringendes Paar um die Definition von Coaching und Therapie und wo überschneidet sich das und wo muss man trennen und ja, was haben die beiden so miteinander zu tun? Würdest du das auch sagen?
Ja, genau, mit genau der Diskussion sind wir ja in der Facebook-Gruppe damals eingestiegen und das war unsere erste Begegnung, wo wir versucht haben, das gegeneinander abzugrenzen und wer ist eigentlich der Experte für was zu klären.
Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade deshalb auch sehr froh, dass du heute hier im Podcast bist als Gesprächspartnerin, weil ich habe gerade gestern bei einer offenen Fragestunde zum Thema Prokrastination und Aufschiebeverhalten nämlich auch nochmal diese Frage an mich gerichtet bekommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Therapie und Coaching? Und ich dachte, ach, guck an, es ist gar nicht, also man kann es gar nicht oft genug betonen, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Wie würdest du denn mit einem Satz den Unterschied heute formulieren? Ich kann gleich verraten, wie ich ihn gestern formuliert habe.
Ich würde es erstmal als Arbeitsgrundlage so definieren, dass es bei Coaching um ein umgrenztes Problem geht. Welche Fragestellung auch immer und welcher Experte auch immer dann dafür Ansprechpartner ist. Und bei Psychotherapie geht es in der Regel um umfassendere Probleme, die sich auf mehreren Ebenen zeigen und gravierender dadurch in den Alltag eingreifen, meistens auch schon sehr viel länger bestehen, so dass man da eben auch nochmal umfassender und tiefgreifender dran arbeiten muss.
Mhm. Das ist ein guter Hinweis, kann ich auch mal gerade. Manchmal ploppen hier beim Podcast halt noch so Mail-Nachrichten auf oder so, aber dann kriegt man es ja ganz gut hin. Was habe ich gestern gesagt? Ich hab mir mittlerweile einen Satz wirklich als Antwort zugelegt. Der Coach arbeitet mit gesunden Menschen, der Therapeut mit Kranken.
Auch das ist eine wichtige Unterscheidung.
Ja. Julia, magst du für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mal was zu deinem Werdegang erzählen? Du hast ja wirklich eine spannende therapeutische Vita, weil du in sehr spannende Bereiche auch schon reingeguckt hast, also von der Ausbildung an bis heute.
Ja, ich habe echt so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen von allem gemacht. Bin noch während des Studiums eingestiegen und habe Studienpatienten in der Psychiatrie betreut. Das waren schwer depressive, therapieresistente Patienten, die dort Elektrokrampftherapien und Weiterentwicklungen der Hirnstimulation bekommen haben. Das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall in die Therapie und nicht in andere Bereiche der Psychologie. Ich bin ja erstmal sehr breit ausgebildet. Und ich bin dann eben in die Therapeutenausbildung reingegangen nach Abschluss meines Studiums, bin dann erstmal im St. Agatha Krankenhaus gewesen in Niel und habe dort mit Essstörungspatientinnen gearbeitet. Bin danach in die Sucht gegangen, habe mehrere Jahre in der Suchtrehabilitation gearbeitet und habe dann nochmal überlegt, vielleicht doch einen Ausflug zurück in die Forschung zu machen, habe ein Forschungsprojekt zu Angst und Depression gemacht, ja, wo es auch letztlich um Grundlagenforschung ging, aber eben als Patientenstudie und habe aber parallel eben während meiner Ausbildung immer auch therapeutisch gearbeitet, eben mit ambulanten Psychotherapien und habe dann auch genau das zu meinem Hauptjob gemacht. Ich bin 2017 gestartet mit einer Privatpraxis in Köln und habe mittlerweile auch eine Kassenzulassung. Ich habe, wir haben ja immer keinen richtig offiziellen Schwerpunkt als Psychotherapeuten, haben aber natürlich Patienten, mit denen wir viel und gerne arbeiten. Ich arbeite sehr gerne im Bereich der Angststörungen, passt ja auch zu meinem Forschungsprojekt. Und also Panikstörungen, generalisierte Angst, diese Bereiche, spezifische Phobien und habe zusätzlich auch noch so ein bisschen den Traumabereich, vor allem da aber das Thema komplex traumatisierte Patienten, also Patienten, die Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit erlebt haben. Und heute merken, dass sich das weiterhin auswirkt.
Das ist ein Stichwort, das nehme ich mal sofort auf, Trauma. Das ist ja ein Bereich, es gibt ja durchaus auch Coaching-Kollegen, die mit Patienten arbeiten, die, ich sag mal jetzt aus unserer Sicht, aus dem Coaching heraus sagen, wir haben was erlebt, was für uns eine traumatische Spur hinterlassen hat. Im Emotionscoaching sprechen wir gerne von den Spuren, die Ereignisse bei den Klientinnen und Klienten hinterlassen. Und da spreche ich von Geschichten wie Ende der Partnerschaft, durchaus auch mal eine Erfahrung mit Tod, ja, Tod loslassen. Da hatten wir kürzlich die Christine Kempkes hier auch im Podcast-Interview, die aus der Sicht der Trauerbegleiterin da gesprochen hat. Arbeitsplatzverlust, Ruhestand, Kinder gehen aus dem Haus. Das sind alles Dinge, wo in einem, ich nenne es jetzt mal neueren Traumabegriff, ja durchaus auch davon gesprochen wird, dass das wie ein traumatisches Erlebnis sein kann. Ich weiß, dass du da ein bisschen, ich sag mal, nicht allergisch reagierst, aber so ein bisschen immer zuckst und sagst, ey Leute, bitte. Siehst du das so ein bisschen als Verharmlosung des Traumabegriffs an? Oder würdest du sagen, naja, kann schon sein, aber eigentlich muss man sagen, wenn wir von Trauma sprechen, ist das was in einer anderen Güteklasse.
Es ist insofern was in einer anderen Güteklasse, als dass wir bei einem Trauma vor allem eben ja auch von biologischen Faktoren einfach sprechen, die im Gehirn ablaufen in der traumatischen Situation, dass da eben eine Verarbeitung gestört ist. Und das ist eben dann der Fall, wenn wir wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Okay. Weil dann bestimmte biologische Mechanismen in uns anspringen. Ne? Das kennt jeder, der mal einen Verkehrsunfall hatte, sei es auch nur ein kleiner Verkehrsunfall. Ne? So dieses, man funktioniert in dem Moment, aber kann hinterher gar nicht mehr sagen, was habe ich eigentlich gemacht und wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich das jetzt so machen muss. Ne? Das ist dieser Modus, in den wir dann geraten. Und der ist super hilfreich in der Situation. Weil wir eben dadurch funktionieren können, reagieren können, erste Hilfe leisten können, ne, wo wir vorher gesagt hätten, keine Ahnung, kann ich nicht. Ja. Und das ist aber etwas, was hinterher die Verarbeitung und Speicherung dieses Erlebnisses beeinträchtigen kann, nicht muss. Ne? Also viele erleben solche Sachen ohne Folgen davon zu tragen. Mal. Also natürlich haben wir alle eine belastende Erinnerung daran und es ist kein schönes Ereignis unseres Lebens, aber manche haben dann eben das, was wir dann eben posttraumatische Belastungsreaktionen oder posttraumatische Belastungsstörungen nennen, dass dann Flashbacks auftreten, dass dann eben die Erinnerung, ich beschreibe das für Patienten immer, die Erinnerungen fühlen sich anders an als andere Erinnerungen.
Ja, schön.
Ja. Wirkliches Wiedererleben, ne? Das ist so dieses typische, ich bin wieder in diesem Film, es fühlt sich genauso an wie damals, aber auch, dass diese Erinnerungen sehr viel aufdringlicher sind, also klar haben wir auch so mal einen Gedanken oder eine Erinnerung, die uns ganz plötzlich kommt, aber wir können die auch gut wieder loslassen in der Regel und bei solchen Erlebnissen können wir das nicht, die kommen und die bleiben, ne? die kleben sich so an uns fest und wir können die kaum wieder loskriegen dann, wenn wir in einer posttraumatischen Belastungsstörung stecken. Und das ist schon ein Unterschied zu Ereignissen wie Trennung, Jobverlust und Ähnliches, weil da dieser biologische Teil nicht mit abläuft und damit die Folgen andere sind. Natürlich sind auch das belastende Ereignisse im Leben. Der Fachbegriff ist kritische Lebensereignisse. Also gibt es tolle Tabellen, die nach Schweregrad der kritischen Lebensereignisse sortiert sind und so weiter und so fort. ja, auch diese Ereignisse sind wahnsinnig belastend und können viele Folgeprobleme verursachen. Definitions- und Krankheitssinne ist es dann aber noch keine posttraumatische Belastungsstörung. Das muss man da nochmal, finde ich, schon abgrenzen. Insbesondere, wenn wir dann über Komplextrauma sprechen. Also ne, das sind eben die Menschen, die in der Regel frühkindliche Traumatisierung durch sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt erlebt haben, was nochmal ganz andere, auch biologische, aber eben vor allem natürlich psychische Spuren hinterlässt, die sich im Leben auswirken in der Regel. Und da haben dann manchmal die Patienten einfach auch, und ich finde zu Recht, ein Problem damit, ne, wenn jemand nie wirklich Bindung erlebt hat, nie wirklich Zuwendung oder Nähe oder Fürsorge erlebt hat und dann, sage ich mal jetzt so, ne, in einen Topf geworfen wird mit jemandem, der mit Mitte 40 seinen Job verloren hat, dann sagen sie so, ja, das ist doch nicht vergleichbar. Und es ist auch nicht vergleichbar, was nicht bedeutet, dass nicht beide Belastungen gleichwertig ernst genommen werden sollten.
Ja.
Ich damit nicht absprechen. Aber tatsächlich ist manchmal da so ein bisschen diese Verwässerung des Traumabegriffes schwierig.
Da bin ich auch ganz bei dir, ja. Also ich kenne auch diverse Erzählungen, also von Kollegen, wenn man im Austausch ist, wo zum Beispiel über ein Coaching an einem ganz anderen Thema plötzlich so eine traumatische Erfahrung in zum Beispiel in der frühen Kindheit oder in der Jugend nochmal hervorkommt, die vielleicht vorher gut verkapselt war, abgelegt irgendwo ganz weit hinten im Gehirn, damit man einfach sein Leben und seinen Alltag bewältigen kann. Und plötzlich bricht das durch eine gute Coaching-Arbeit, bricht es auf, weil man irgendeine Tür geöffnet hat, irgendeinen Knopf hat man gedrückt und es ist jetzt der Raum dafür da. Und ich glaube, das ist halt dann an der Stelle halt auch oft genau der Punkt, wo wir als Coaches dann auch fairerweise sagen müssen, so, jetzt ist da was aufgeploppt, das ist nicht mehr meine Baustelle. Da kann ich vielleicht im Moment erstmal Interventionen zur Stabilisierung machen, gerade im Emotionscoaching. Glaube ich, sind wir da wirklich auch sehr weit, dass wir Klientinnen und Klienten Dinge an die Hand geben können, dass die, wenn ich sag mal, der Emotionshaushalt dann durcheinander gerät, dass die erstmal kurz selber intervenieren können, sollten dann aber auch sofort gucken, dass man in eine Therapie weiter verweist. Am besten vielleicht auch mit irgendwie einen Kontakt herstellt. Weil wir wissen ja leider, dass es mit Therapieplätzen nicht so dolle bestellt ist.
Ja, das ist leider so. Das tut beiden Seiten weh. Also das tut den Anfragenden weh und das tut auch mir weh. Also ne, wenn ich jedes Mal sagen muss, nein, ich nehme derzeit keine Patienten auf. Nein, auch nicht auf die Warteliste. Das ist leider so. Ne? Also wir würden gerne mehr versorgen, wir können nicht mehr versorgen. Es bräuchte mehr zugelassene Therapeuten. Es mangelt auch nicht an den Therapeuten, es mangelt nur an den Kassenzulassungen. Die Therapeuten wären da.
Die Therapeuten sind ja auch da. Also ich glaube, was man immer findet und wo wir als Coaches auch immer gut verweisen können in ein selbst aufgebautes Netzwerk, ist an Therapeuten, die privat abrechnen.
Genau.
Ja, das ist dann halt, also ich glaube, wer schon mal im Coaching landet und dann klar wird, ich brauche dann nochmal jetzt einfach eine therapeutische Unterstützung, vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum, der kann sich wahrscheinlich auch einen privaten Therapeuten leisten. Aber das Problem ist ja auch, therapeutische Prozesse sind ja in der Regel deutlich länger als Coaching-Prozesse. Ja. Wie lange ist im Schnitt bei dir ein therapeutischer Prozess?
Boah, das kann ich im Schnitt nicht statistisch beantworten. Moment. So, jetzt geht's weiter. Das kann ich im Schnitt jetzt gar nicht wirklich beantworten. Eine Kurzzeittherapie, jetzt einfach von unserer Definition, die ja auch von den Kontingenten her so ein bisschen festgelegt ist. Eine Kurzzeittherapie bewegt sich so im Bereich um die 20, 25 Stunden. Da kann man schon was erreichen, wenn es eher ein umgrenztes Gebiet ist. Also jemand, der zum Beispiel mit Panikattacken kommt, wenn da nicht noch irgendwie ein größerer Hintergrund dann aufploppt, wie du gerade sagtest, dann ne, kann man in der Kurzzeittherapie da wirklich eine gute Stabilisierung und eine gute Arbeit machen, dass diejenigen dann hinterher wirklich sagen können, so okay, damit komme ich jetzt wirklich selber weiter. Gerade wenn es um Prozesse geht, die ja, wo es eher, ja, kann ich jetzt gar nicht so richtig gut an konkreten Dingen festmachen, ne? Aber wo ich einfach merke, so, da ist viel Bedarf, da sind viele Baustellen, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Es hat wirklich schon auf vielen Ebenen Auswirkungen. Es ist vielleicht auch, aus welchen Gründen auch immer, so in dem Bereich, wo wir sagen, da ist es wirklich schon chronifiziert, ne? Also jemand ist schon seit Jahren mit immer wieder depressiven Erkrankungen oder so belastet. Da sind wir dann wirklich eher im Bereich von Langzeittherapie, da sind wir eher im Bereich von 40 bis 60 Sitzungen. Mhm. Aber auch darüber kann es hinausgehen. Also ich bin gerade dabei, Therapien zu verlängern mit komplex traumatisierten Patientinnen. Mhm. Da beantrage ich gerade die 100. Stunde. Mhm.
Und das geht dann auch?
Ja, das werde ich sehen. Wir haben im Zweifel immer Möglichkeiten auch zu überbrücken und zu sagen, so okay, jetzt ein bisschen weniger. Therapie heißt ja nicht zwangsläufig, dass es über einen so langen Zeitraum wirklich immer jede Woche stattfindet, ne? Mhm. Auf verschiedenen Strecken. Der Wochenrhythmus ist der häufigste, den finde ich auch erstmal immer am sinnvollsten, weil man erstmal einsteigen muss, erstmal wirklich in das intensive Arbeiten auch einsteigen muss, um wirklich konkrete Veränderungen zu erreichen. Und dafür ist die Woche ganz gut. Dann kann man in der Woche dazwischen Dinge ausprobieren, Dinge umsetzen, hat dafür ein bisschen Zeit und kann dann gucken, wie hat es geklappt. Und hat aber nicht so einen großen Abstand, dass man schon gar nicht mehr weiß, worüber haben wir eigentlich beim letzten Mal gesprochen.
Ja.
Aber das ist so die von 20 Sitzungen bis 100.
Also ich glaube, wer sich das mal bewusst macht in beiden Professionen, ja, also sowohl beim Therapeuten als auch beim Coach, da ist einfach, liegt völlig auf der Hand, dass wir schon an unterschiedlichen Stellen arbeiten. Weil ich sag mal, da wo es gibt natürlich Coaches, die sagen, ja, ich mache alles, ja. Also die auch ihre eigene Grenze vielleicht nicht so klar haben. Es gibt aber auch, und das ist so ein bisschen manchmal auch ein Ärger für uns Coaches, ja viele Therapeuten, die im Coaching-Bereich graben.
Woran denkst du jetzt gerade?
Ja, also ich frage mich immer, also warum können wir, jetzt geht es so ein bisschen in so eine Diskussion, die glaube ich auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfach sehr spannend ist. Ich lese auf verhältnismäßig vielen Therapeuten-Webseiten, dass sie Therapie machen in einem bestimmten Schwerpunkt und auch Coaching. Wie unterscheidet ein Therapeut dann selber, was er gerade macht? Weil ich auf wenigen Webseiten sehe, dass die Leute, dass dann noch eine zweite Ausbildung hinter ist. Also wir als Coaches legen ja verhältnismäßig großen Wert darauf, dass wenn man sich Coach nennt, da auch eine qualifizierte Ausbildung hintersteht. Ja? Weil gerade in unserem Bereich gibt es halt viel Wildwuchs. Also es kann sich jeder Coach nennen. Ich weiß gar nicht, ob das äquivalent in der Therapie genauso ist. Es gibt ja auch viele Menschen, die Therapie anbieten, die nicht in der Form eine therapeutische Ausbildung haben, wie du zum Beispiel. Ja, also mit Studium und dann Therapieausbildung. Es gibt ja durchaus auch andere Zugangswege, sage ich mal, zu einem Therapeuten.
Bitte? Es gibt keinen anderen Zugangsweg zum psychologischen Psychotherapeuten.
Genau. Ja, aber das ist ja die Frage, kann die Öffentlichkeit, die breite Masse das unterscheiden, wenn da steht, ich mache Kunsttherapie, ich mache Gestalttherapie und also ich glaube, dass so wie beim Wissen um den guten Coach, vielleicht auch hier oder da, das Wissen um, ich sag mal, die qualifizierte Therapeutenausbildung fehlt.
Das fehlt sicherlich vielen und auch das ist ja kompliziert. Also ich erkläre das ja auch immer wieder, so gut Patienten vom Freundeskreis oder so, da muss man ja wirklich ganz genau auf die Begrifflichkeiten auch gucken. Geschützte Berufsbezeichnungen und verbunden mit Studium und therapeutischer Weiterbildung ist tatsächlich nur der psychologische Psychotherapeut. Mhm. Zusätzlich der ärztliche Psychotherapeut. Der Unterschied ist, ob man zuerst Psychologie oder Medizin studiert. Dann wird jeweils eben eine Weiterbildung draufgesetzt, entweder eine Facharzt-Weiterbildung oder bei uns eben die therapeutische Weiterbildung. Das heißt, da bewegen wir uns dann nochmal im Rahmen von 3 bis 5 Jahren, in denen man diese Weiterbildung macht. Es gibt Menschen, die sich Psychotherapeut nennen, die Heilpraktiker sind. Die müssen das eigentlich auch immer dazu schreiben. Also steht dann oft in Klammern HPG oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Das muss auch entsprechend gekennzeichnet sein. Das ist dann der Bereich, wo nicht klar ist, was diejenigen, also nur aus dieser Bezeichnung nicht klar ist, was diejenigen für einen Grundberuf gelernt haben. Da muss man sich dann eben genauer informieren. Aber das ist erstmal der größte, das sind die 2 größten Gruppen, die es an Psychotherapeuten gibt. Die Heilpraktiker, ja, dürfen auch heilkundlich tätig sein, haben aber eigentlich auch in ihrer Ausbildung ihre Limitationen gelernt. Wir sind im Prinzip so breit ausgebildet, dass wir alles machen können an psychischen Erkrankungen. Ja, wir haben auch alles gelernt.
Ja.
Ich habe es ja gerade am Anfang auch schon gesagt, ich habe auch bestimmte Bereiche, mit denen ich gerne arbeite, mit denen ich, glaube ich, auch besser arbeite als mit anderen. Also es gibt auch durchaus Bereiche, wo ich sage, sorry, da bin ich nicht zuständig, da bin ich kein Experte, wo ich auch Patienten fairerweise sage, da kann ich ihnen wahrscheinlich nicht gut genug helfen. Obwohl erstmal bei mir draufsteht, ich könne alles. Stimmt aber natürlich.
Ja, das ist ja, also das ist ja, glaube ich, in vielen beruflichen Professionen so, dass man irgendwann einfach eine Spezialisierung hat. Also selbst der beste Maler, der das mal als Handwerk gelernt hat, hat sich vielleicht im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit eher auf Innenraum spezialisiert als auf Außen, ja. Und dann sollte man dazu stehen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund dessen, meiner Frage, die ich eben gestellt habe, sollten wir nicht als Coaches und Therapeuten klar, ich sag mal, bei unserem Handwerk bleiben?
Absolut. Also das finde ich, sollte ohnehin jeder bei dem bleiben und auch einfach fairerweise sagen, das und das kann ich nicht besonders gut. Bei uns ist halt, wir haben, sage ich mal, das Problem, in Anführungszeichen, dass uns in der Ausbildung auch vermittelt wird, ihr könnt ja alles.
Okay.
Das findet man erst später raus, dass man das eben nicht kann. Und ja, zu einem Teil stimmt es. Ich nehme jetzt mal den Bereich Umgang mit Trauer als ein Beispiel. Jetzt wird ja sowieso gerade darüber gerungen und darüber diskutiert, ob es wirklich eine pathologische Trauerreaktion als Begriff schafft und als Krankheitsklassifikation schafft. Allein daran sieht man ja, dass wir uns da absolut im Grenzbereich bewegen.
Ja.
Und natürlich habe ich als Psychotherapeut bestimmte Werkzeuge und Methoden und Interventionen, die ich anwenden kann mit jemandem, wo es um den Umgang mit Gefühlen geht. Trauer ist ein Gefühl, genau wie Angst. Also kann ich natürlich mit diesen Werkzeugen auch mit dem Thema Trauer arbeiten. Klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten habe, die mit einer Depression kommen, wo unter anderem auch Trauer eine Rolle spielt. Ich habe gerade eine Patientin, an die ich denke, die hat halt viele depressionsspezifische Themen und hat vor einigen Jahren ihren Opa verloren, mit dem sie ein sehr enges Verhältnis hatte. Natürlich wird das nochmal Thema im Rahmen der Therapie. Warum sollten wir das ausklammern? Und wenn wir eine gute therapeutische Beziehung haben und es ein Thema ist, was wir damit auffangen können, warum nicht? Dann würde ich das auch mit reinnehmen. Kommt jetzt jemand mit ausschließlich diesem Thema Trauer, ne? Und es ist gerade akut und es ist ganz groß und es ist genau dieses Thema. Natürlich könnte ich das auch machen, würde es wahrscheinlich aber nicht so gut machen wie jemand, die sich auf Trauerbegleitung spezialisiert hat und deren täglich Brot genau das ist. Und da würde ich je nach Situation, und das entscheide ich natürlich auch so ein bisschen intuitiv, traue ich mir das zu, passt das? Oder würde ich da sagen, nee, lieber zu jemand, der sich wirklich genau mit dem Thema auskennt. Ne? Und der nicht sagt so, ja, allgemeinen Umgang mit Gefühlen kann ich. Einfach vielleicht nochmal ein spezifischeres Thema. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, dann wieder abzugrenzen. Ne? Also wenn jemand mit einer Trauerreaktion da ist, der ansonsten aber nicht noch depressiv ist, der vorher nicht schon depressiv war, dann klar, Coaching, weil dann geht es wieder, und das war das, was ich eingangs meinte mit dem umgrenzten Problem, dann geht es um ein Thema. Wenn da aber eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren immer wieder depressive Phasen sind und jetzt kommt die Trauer obendrauf, dann ist es eine andere Situation, weil dann geht es nicht nur um die Trauer, sondern dann geht es um die Trauer als Auslöser einer erneuten depressiven Reaktion. Mhm. Und dann eigentlich auf die depressive Reaktion gucken und die Trauer natürlich mit im Blick haben, aber nicht ausschließlich.
Mhm. Das bringt mich jetzt noch mal eine Schleife weiter. Ich dachte nämlich gerade, es braucht ja auch immer, ich nenne jetzt mal, einen guten Blick auf Patient oder Klient oder in. Und da auch, ich sag mal so, bei dir natürlich ganz klar diagnostisches Handwerkszeug. Ich bin aber auch der Meinung, dass sogar wir Coaches, auch wenn wir das nicht Diagnostik nennen, sowas wie eine diagnostische Einschätzung. Jetzt nur mal, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ja? Also nochmal, ich sage nicht, der Coach diagnostiziert, sondern wir brauchen aber unglaublich gutes Wissen, um auch einschätzen zu können. Weil ich hatte mal einen längeren Coaching-Prozess, wo ich erst im Laufe des Coaching-Prozesses wirklich rausgefunden habe, was da noch an Erkrankungen hintersteckt. Wo ich dann auch wirklich sagen musste, alles klar, an der Stelle müssen wir das Coaching wirklich unterbrechen. Und es muss jetzt erst nochmal ein Therapeut oder eine Therapeutin ran. Das konnte ich aber nur erkennen, weil ich einfach auch die Merkmale, zum Beispiel damals des anfangenden depressiven Schubes, so ein bisschen erkennen konnte. Wir haben ja noch eine Geschichte miteinander, denn du bist ja auch Referentin bei der Seminarbetrieb. Und wir haben miteinander ein Seminar entwickelt, wo es darum geht, dass Coaches psychologisches Grundwissen für sich aufbauen können in einem 2-Tages-Seminar. Wie wichtig findest du, dass Coaches dieses Grundwissen haben?
Naja, es ist ja genau für die Situation wichtig, die du gerade beschreibst, etwas zu erkennen, was eben über das aktuelle Problem hinausgeht, was wirklich ein Hinweis auf eine ernstzunehmende psychische Erkrankung darstellt. Und ja, wir haben alle so ein bisschen Feldwald- und Wiesenwissen. Ja, es gibt irgendwie Depressionen, ja, es gibt irgendwie Ängste. Mhm. Aber was wirklich genau die Abgrenzung ist, wo wird es, wie man so schön defizitorientiert sagt, pathologisch, was ist das, wo man wirklich sagen muss, okay, da muss was passieren. Das ist schon, finde ich, wichtig, das mal im Detail gehört zu haben und nicht nur so ungefähr und überliefert. Ja. Weil da habe ich auch schon mehrmals jetzt in den Seminaren dann doch überraschte Gesichter gesehen. Ach so, ach ja. Das ist damit gemeint. Nee, das ist ja dann was ganz anderes. Ja. Das ist eben schon manchmal sonst ungenau. Und das macht auf jeden Fall Sinn, das genau abgrenzen zu können, um einfach diese Frühwarnzeichen erkennen zu können. Weil zum Coach kommen ja auch Menschen, die an irgendeiner Stelle in Not sind und sagen, ich brauche Hilfe. Und da hat natürlich auch der Coach dann eine große Verantwortung, mit diesem Hilfesuchen umzugehen und es ernst zu nehmen, zu helfen, aber eben auch erstmal zu erkennen, was ist denn eigentlich los. Und es ist leider immer noch so, dass Psychotherapie immer noch ein bisschen stigmatisiert ist und manche Leute sagen, nee, zum Therapeuten will ich nicht, ich kann Coaching probieren. Oder Angehörige, die sagen so, du hast doch da ein Problem, geh doch mal und vielleicht ja erstmal zum Coach, weil es so ein bisschen anders besetzt ist, dass, glaube ich, schon manche erstmal zum Coach gehen, die eigentlich schon im Bereich sind, wo sie eine Therapie bräuchten. Und da fände ich halt Unterstützung von den Coaching-Kollegen auch super und ich habe das auch schon so erlebt, Dass dann Kollegen aus dem Coaching quasi der Türöffner waren. Man kann ja Hilfe bekommen und da kann ja jemand sein, der mir weiterhilft, vielleicht auch durch Zuhören. Und diese Situation kann ja funktionieren. Und dass eben genau diese Menschen dann sagen so, okay, das habe ich jetzt erlebt und dann probiere ich vielleicht doch mal Therapie, weil ich merke, ich brauche mehr. Mhm. So, das ist das eine, was da, glaube ich, einfach, ja, wo das Fachwissen hilfreich ist, um es abgrenzen zu können. Und ich glaube, das andere ist schon auch nochmal, auch als Coach, sich mal so ein grobes, umfassendes Bild zu machen. Also ich mache natürlich eine sehr kleinschrittige Anamnese und ich frage ja so ungefähr alles, was man auch nur irgendwie fragen kann. Ich habe natürlich auch die Zeit dafür. Ja. Die wird in Therapie mit einkalkuliert. Das heißt, ich kann am Ende relativ gut sagen, so okay, so groß ist das Problem wirklich. Mhm. Als Coach macht es schon Sinn, mal ein bisschen drumherum noch zu fragen und mal so ein bisschen zumindest in die Biografie zu fragen, Familiengeschichte zu fragen. Ne, so ein bisschen anpieksen und gucken, kommt da noch was?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man da hauptsächlich Ressourcen findet, super. Dann hat man Ressourcen gefunden, ist ja auch gut für den Prozess und für die Arbeit. Aber wenn man merkt, so nee, da kommen eher noch größere Probleme zum Vorschein, dann macht es eben auch Sinn, wirklich zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Und wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit über diese sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde. Das ist noch keine Therapie, das ist eine Sprechstunde, das ist eine diagnostische Einschätzung, dass Patienten eben auch erstmal in eine Sprechstunde zu uns kommen und wir mit denen besprechen, ist das ein Thema für eine Therapie? Mhm. Und ist das eine psychische Erkrankung oder ist es vielleicht auch keine? Mhm. Und auch da vielleicht nochmal an die Kollegen im Coaching, wo ich den Patienten das auch, den Klienten, Entschuldigung, da fängt der Unterschied schon an mit der Begrifflichkeit. Ja. Ja. Den Klienten das auch als so eine Einschätzung, als so eine Möglichkeit verkaufen. Und nur dann kann man ja sagen, okay, da arbeitet man vielleicht auch irgendwie zusammen.
Ich fand gerade deinen Hinweis auf den biografischen Hintergrund auch nochmal wertvoll. Für mich gehört es zu meiner Arbeit dazu. Ich habe immer wie so ein kleines Soziogramm irgendwo in der Ecke auf dem Blatt aufgemalt, wo ich mir, also ich frage immer ab, was gibt es da an Geschwistern, leben die Eltern noch und was ist mit der Großelterngeneration aus unterschiedlichen Gründen, ja, weil ich einfach gerade bei der Großelternkonstellation mit Blick auf Kriegskinder-Thematik, brauche ich immer das Futter, weil ich in der Arbeit gemerkt habe, wie häufig das eine Rolle spielt und wie häufig das auch hilfreich ist, wenn man das nur mal erklärt, dass es da Zusammenhänge gibt. Und dann hat der Klient oder Klientin das Aha-Erlebnis und kann das schon mal so ein Stück loslassen. Und ich finde halt, dass manchmal oder eigentlich sehr häufig in dieser biografischen Abfrage, in diesem biografischen Überblick, den ich mir verschaffe, gar nicht unbedingt noch schlimmere Themen oder tiefere Themen kommen, sondern weitere Punkte. Weitere Punkte, wo es dann wieder abzuschätzen gilt, sind die jetzt relevant für unsere Ausgangsthematik? Also muss ich da ran? Oder sind das Dinge, die ich auch vernachlässigen kann? Wo ich dann sagen kann, okay, ich habe das gemerkt, da könnte sein, dass da irgendwann mal noch was kommt, aber es hat jetzt keine Relevanz. Also ich finde, dass diesen biografischen Hintergrund schon für beide Professionen, klar, bei dir ist er einfach mit, ich sag mal, ist mit eingepreist, ja, weil es halt, ich glaube, wie viele Stunden? Die ersten fünf Stunden?
Ja, mittlerweile ein bisschen anders. Mittlerweile sind es 3 Sprechstunden und 4 probatorische Sitzungen.
Okay. Genau. Genug aber Zeit. Das war ja ein bisschen mehr, ne? Also da ist es ja, aber kurz, du hast es eben selber gesagt, da ist der Raum für da und das geht, ist viel feingliedriger und das ist auch gut so. Aber ich glaube wirklich, wir als Coaches sollten uns da auch wirklich Zeit für nehmen, weil das halt mit einer Rolle spielt. Ich bin auch selber immer so ein bisschen zögerlich, wenn so eine Coaching-Vereinbarung, ja, wir machen 60 Minuten und dann ist Ende und dann gibt es die nächste Sitzung irgendwann. Weil ich halt, da ich ja als Coach in einem viel kürzeren Prozess arbeite, als du jetzt zum Beispiel, finde ich, kann ich mir das gar nicht erlauben, in der ersten Sitzung nur 60 Minuten zu machen. Und dann habe ich nämlich die Zeit wirklich gar nicht, um da mal 10 Minuten, 15 Minuten drauf zu verwenden und dieses Umfeld auch ein bisschen abzuklopfen. Ja, um diese, diese Einflüsse dann auch abschätzen zu können. Also ja, ist nochmal ein anderes Thema, weil dadurch, dass ihr ja diese viel längere Stundenzahl habt, ist bei euch natürlich klar, 45 Minuten oder 60 Minuten und dann ist Ende.
Ja, und auf der anderen Seite, also ne, du sagtest jetzt gerade klar, Biografie ist am Anfang Thema, logisch, weil ich brauche ja erstmal einen Überblick. Aber das heißt ja nicht, dass sie danach nicht mehr Thema wird.
Das stimmt.
Sondern gerade wird sie dann danach auch nochmal Thema und wir greifen uns nochmal einzelne Sachen wirklich intensiver dann da vielleicht raus. Oder es kommen dann auch erst auf einmal Themen, wo dann jemand sagt, ja, habe ich bisher noch nicht angesprochen, aber da ist noch was. Manchmal in Stunde 20.
Ja, ja, stimmt. Manchmal fällt es den, Leuten ja auch selber erst später auf.
Das auch, genau.
Ja, also manchmal, die erzählen ja oft auch Dinge nicht, weil sie denken, das ist jetzt unwichtig, sondern sie erzählen es nicht, weil es ihnen nicht bewusst ist. Und im Laufe der Arbeit, und ich glaube, das ist sich im Coaching und in der Therapie doch sehr ähnlich, ich sag mal, wir öffnen ja auch das Gedächtnis.
Ja.
Also die Erinnerung, das Erinnerungsgedächtnis. Ja, schön, spannend.
Ja, und wir bauen ja erstmal dieses Verstehen auf von, ach, das hat irgendwas vielleicht mit heute zu tun.
Ja.
Ich erlebe ganz oft überraschte Gesichter. Ja, aber was doch damals war, was hat das denn mit heute zu tun? Ja, viel, weil damals haben sie was über sich, über andere Menschen und über die Welt gelernt. Und mit diesen Lernerfahrungen gehen sie heute durch die Welt.
Ja.
Und nehmen alles wahr und erleben alles. Und überhaupt dieses zu schulen, das hat was damit zu tun, ist auch nochmal ganz wichtig. Davon ist auch noch kein Konzept da.
Ja, ich erlebe das häufig auch gerade im Bereich von Glaubenssatzarbeit. Also wenn ich blockierende Glaubenssätze mit den Klientinnen und Klienten bearbeite, dass es immer so ein Zusammenspiel ist zwischen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen vielleicht provokant, der emotionalen Befreiung daraus, also diese Emotionen zu befreien und in guten Ausgleich wiederzubringen und einem verstandesmäßigen Verstehen, was da passiert. Ich finde das immer unglaublich unterstützend. Also auch als Emotionscoach erkläre ich unglaublich viel. Das werde ich auch, glaube ich, nie sein lassen, weil ich immer wieder merke, wie wichtig es für viele Menschen ist, zu verstehen, warum das jetzt so ist. Ja? Also gerade zu verstehen, warum ist es dazu gekommen, dass mich so ein blöder Glaubenssatz so fast dirigiert. Und wie kann es auch dazu kommen, dass so eine kleine Intervention wie ein Spotting oder ein Winken oder ein Klopfen das in Gleichgewicht in mir bringt und das plötzlich diesen belastenden Charakter nicht mehr hat? Also ich erkläre wirklich sehr gerne. Ich finde auch da dieses Zusammenspiel von Verstand und Gefühl unglaublich wichtig.
Ja, kann ich nur so unterschreiben.
Sehr schön. Ach, wir sind uns einig. Es ist wunderbar. Ja, es ist ganz wichtig, die Unterschiede zu betonen zwischen Therapie und Coaching. Aber wir dürfen, glaube ich, auch an den Stellen, wo es Sinn macht, die Gemeinsamkeiten in der Blickrichtung oder in der Vorgehensweise auch mal betonen. Also wir Coaches, wir haben da schon auch starke Instrumente in der Hand bei unseren Tools, die ja wirklich auch, also teilweise sind sie sich ja ähnlich. Also wenn ich mir angucke, EMDR, oder auch jetzt das Spotten aus dem M-Trace-Ansatz. Da sind ja viele, viele Therapeuten, die da auch mit in den Weiterbildungen sitzen. Und dann sitzen Coaches und Therapeuten nebeneinander in der Weiterbildung. Finde ich auch total spannend. Ne? Also ich glaube, an einem gewissen Punkt rutschen wir auch näher aneinander ran.
Absolut. Ich glaube, der Unterschied ist halt dann nochmal wieder, was ist der Hintergrund?
Ja.
Und auf welchem Hintergrund läuft dann das ab, was ich da tue? Und ich bin halt zum Beispiel Verhaltenstherapeutin. Ich sortiere alles in die grundlegende Verhaltensanalyse ein. Und gucke mir da immer an, wie spielen da die Gedanken, das Verhalten, die Gefühle, der Körper, wie spielen die zusammen? Was sind die Konsequenzen, die daraus entstehen? Was ist die Lerngeschichte, die dahin geführt hat? Und in diesem Kontext ordne ich es ein. Die Tiefenpsychologen ordnen es in die innerpsychischen Konflikte ein. Mhm. Und bei Coaches ist es vielleicht nochmal ein ganz anderer Hintergrund.
Bei Coaches ist es eigentlich sehr ähnlich.
Das ist ja immer so ein bisschen das.
Es ist ja sehr ähnlich. Ich glaube, ich vertrete immer die Auffassung, auch der Coach muss wissen, wo komme ich mit meiner Grundausbildung her? Und es ist halt wirklich ein anderes Herangehen, ob ich jetzt systemischer Coach bin oder ob ich NLPler bin oder ob ich irgendwas komplett anderes gemacht habe als Grundausbildung, also mein Fundament, das ich aufbaue. Ja.
Richtig. Und deswegen ist es dann wieder wichtig, den Coach nach seiner Grundausbildung zu fragen.
Ja, das stimmt. Wie ich beim Therapeuten auch gucken muss, aus welcher Schule kommt er, was macht er? Hilft mir das gerade? Ja. Also wenn man schon ein bisschen was über sein Krankheitsbild vielleicht auch weiß.
Genau.
Oder nochmal in der Zweitsuche ist, wenn man nach ein paar Jahren sagt, so jetzt, ich glaube, ich brauche dann nochmal jemanden. Dann sollte man wirklich da genau hingucken, was man braucht. Julia, wir haben eben schon mal über das... Ja, bitte?
Eine Sache zu den Werkzeugen. Die Werkzeuge sind super. Da habt ihr gute Werkzeuge, da haben wir gute Werkzeuge. Aber es geht ja nicht nur um das Werkzeug, sondern es geht ja auch, ich sag mal, um in dem Bild zu bleiben, um den Werkzeugkasten. Mhm. Also das beste Werkzeug hilft mir ja nichts, wenn ich diesen großen Kontext nicht habe. Und das ist wieder das, ich muss irgendwie den Klienten, den Patienten komplett im Blick haben und kann nicht einfach nur sagen, okay, das Problem, das Werkzeug, Problem gelöst. So funktioniert das Ganze mit den Werkzeugen ja eben leider nicht oder auch zum Glück nicht. Das ist ja auch manchmal das Missverständnis, mit dem Patienten kommen. Ich habe doch das Problem, Sie können doch da was, dann lösen Sie doch jetzt mal mein Problem. Nee, so ist das mit den Werkzeugen nicht. Wir müssen gemeinsam lernen, diese Werkzeuge anzuwenden und zwar in Ihrem spezifischen Einzelfall.
Das ist eine Erfahrung, die teile ich zu 150%. Ich habe es gerade gestern noch erzählt. Es gibt wirklich Leute, die mit der Auffassung ins Coaching kommen, mach das weg.
Ja.
Das geht halt nicht. Ja? Also da kann ich die besten Tools haben. Ich kann ja auch nichts wegmachen. Ich bin nicht der Wegmacher. Ich bin nicht der Ausradierer oder die Ausradiererin. Und es gibt ja sogar für bestimmte Problemstellungen oder Aufgaben im Coaching unterschiedliche Tools, die passen. Und ich muss dann wieder gucken, was wäre denn jetzt das Wirksamste? Gerade wenn ich als Coach vielleicht auch das ein oder andere mehr gelernt habe, schon an Weiterbildung und in verschiedene Richtungen reingeschaut habe. Schön, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Unterschied und Gemeinsamkeit nebeneinander stehen können. Gerade in dem Bereich Coaching und Therapie ist echt, eigentlich ist es schön.
Ja.
Gern noch auf einen anderen Bereich ein bisschen näher eingehen, weil ich das Gefühl habe, das kommt im Moment auch gerade noch mal so durchs Hintertürchen intensiver bei uns an. Das ist das Thema Sucht. Ich spreche es auch deshalb an, weil du nicht nur im November wieder ein zweitägiges Live-Seminar zum Grundlagenwissen für Coaches machst, sondern weil wir auch gesagt haben, wir machen was zum Thema Sucht. Es gibt also unmittelbar danach auch ein Online-Seminar zum Thema Sucht, um das Phänomen einordnen zu können. Was glaubst du, warum ist es für Coaches wichtig, auch in diesem speziellen Feld nochmal ein gutes Wissen zu haben?
Naja, Sucht ist sowas, was oft versteckt läuft, weil es massiv von Schuld- und Schamgefühlen behaftet ist. Also ich glaube, es kommt niemand in Therapie und sagt, übrigens, und ich trinke jeden Tag 2 Flaschen Wein und da müssen wir jetzt mal was dran machen. Also doch, den Fall hatte ich einmal. Ich habe einen Patienten gehabt, der genau so kam. Das war es dann aber auch.
Okay.
Bei allen anderen muss man sehr genau nachfragen. Er fährt es oft nur so nebenbei. Ach so, ja, und ich kiff ja auch. Mhm. Ah, okay, dann sollten wir da vielleicht nochmal hingucken. Also es ist sowas, was oft versteckt läuft und gleichzeitig aber etwas, was der Therapie oder dem Coaching entgegenarbeitet, weil warum trinkt jemand, warum kifft jemand, warum nimmt jemand irgendwas an bewusstseinsverändernden Substanzen, weil er Gefühle wegmachen will. Mhm. Wenn jemand, so ein bisschen Schwarz-Weiß-Beispiel, aber wenn jemand nachmittags um 3 bei mir in der Therapie sitzt und wir irgendwie an seinen Gefühlen arbeiten und er abends um 6 aber wieder den Wein trinkt, um die Gefühle wegzumachen, dann kommen wir keinen Schritt weiter.
Mhm. Ja.
Das bringt dann einfach nichts. Wenn ich es gar nicht im Blick habe. Ne, weil dann zwei Faktoren einfach gegeneinander arbeiten. Und das heißt, ich muss da natürlich zum einen nachfragen, ich muss einen Umgang damit finden, ich muss die Patienten so ein bisschen sensibilisieren dafür, wozu sie das machen und welche Probleme das auf der Ebene auch bringt, ohne jetzt irgendwie die Keule auszupacken und zu sagen, so Kiffen ist schlecht, das muss man sein lassen. Nö, darum geht's nicht. Mhm. Aber halt schon, wo steht es Ihnen vielleicht, obwohl es kurzfristig hilft, wo steht es Ihnen aber langfristig im Weg?
Ich habe ja eben gesagt, ich habe das Gefühl, das Thema kommt im Moment durchs Hintertürchen wieder ein bisschen stärker auf uns zu. Es gibt so Verkaufsstatistiken, Verkaufserhebungen jetzt, wie sich das Einkaufsverhalten der Menschen in Corona-Zeiten verändert hat. Und in der Tat haben die Menschen mehr Wein gekauft für den Hausgebrauch in dieser Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die haben den sonst auswärts im Restaurant getrunken oder mit Freunden und jetzt trinken sie ihn halt alleine. Aber ist es nicht ein Unterschied, ob ich mein Gläschen mit Freunden trinke oder zu einem guten Essen oder ob ich zu Hause alleine für mich trinke?
Das ist immer ein gern genommenes Trinkalibi. Ich trinke ja nicht alleine. Ich kann ja gar nicht abhängig sein, weil ich trinke ja nicht alleine. Ich trinke ja nur mit anderen und ich trinke auch, wenn dann nur guten Rotwein und zu einem guten Essen. Kann man hervorragend trotzdem abhängig trinken. Ja. Also Achtung, erstes Trinkalibi schon mal gefunden. Ja. Es ist natürlich auch wieder da, ne? Es ist ja wieder die Frage, wozu trinkt es jemand? Ne? Trinkt es jemand, weil er sich abends jetzt so alleine fühlt? Mhm. Dann sollte man dem Aufmerksamkeit schenken. Ne? Kauft jemand jetzt eben tatsächlich mehr Wein, den er sonst mit Freunden woanders getrunken hätte und trinkt jetzt eben auch mal abends alleine ein Glas Wein, ja, würde ich da erstmal kein Problem sein. Ne? Es ist immer die Frage, wozu trinke ich? Hm. Und dann natürlich die andere Frage, ist es ein abhängiges Trinken? Ne? Also auch das mache ich ja nicht an der Menge oder der Situation fest, sondern das mache ich ja daran fest, ob jemand ein dringendes Verlangen zu trinken. Da kann er halt den Wein auch stehen lassen.
Das ist eine spannende Frage. Kann man es auch stehen lassen? Ne? Oder ist immer der Drang da, noch mehr, noch mehr, noch mehr?
Ja, oder überhaupt. Ne? So nach dem Motto, ich kann doch jetzt hier nicht den Abend zu Hause sitzen und nichts trinken. Das geht nicht. Ja. Ich muss was trinken. Auch das wäre ein innerer Drang bis Zwang, dann zu trinken. Ne? Dann gibt es aber natürlich noch mehr Kriterien, wann wir wirklich von einer Abhängigkeit sprechen. Aber das ist eines und das Erste und das mit das Wichtigste. Mhm.
Mit welchen Süchten hast du so zu tun in deiner Arbeit?
Alkohol ist natürlich das Häufigste. Einfach weil es verfügbar ist, dann ist es das Häufigste. Dicht gefolgt von Cannabis, auch weil es relativ verfügbar und relativ günstig ist. Die Amphetamine sind schon seltener. Die werden auch meistens ja nicht so durchgängig konsumiert. Mhm. Was dann auch nochmal, also jetzt im ambulanten Arbeiten weniger Thema ist, aber eben in der Zeit, wo ich im stationären Bereich in der Sucht gearbeitet habe, war nochmal ein ganz großer Bereich das Thema Medikamentenabhängigkeit. Mhm. Also Schlafberuhigungs- und Schmerzmittel sind da die Themen. Und das ist oft noch ein bisschen versteckter, weil man ja vom Arzt das Alibi, warum man es nimmt, schon mitgeliefert bekommt. Und da meistens auch so schleichend reinrutscht und es selber gar nicht so richtig merkt, weil ich musste das ja aus irgendeinem Grund mal nehmen und habe es dann aber weitergeführt. Und zum anderen ist es meistens bei den Medikamentenabhängigkeiten noch schwieriger, da wieder rauszukommen. Also der Entzug ist einfach fies
von Medikamenten. Ja, ich habe diese Woche, das hat mich sehr erstaunt, eine Dokumentation gesehen, weil mein Sohn mich draufgebracht hat. Es gibt in der Rapper-Szene seit einer ganzen Weile schon so einen Hype rund um Schmerzmittel. Mhm. Die werden dann eingeworfen, um irgendwie ja in Betäubungsgefühl oder in eine Art Rausch zu kommen. Ist dir das bekannt, diese Thematik, die Problematik, dass da quasi eine Musikszene Drogenkonsum in einem Bereich pusht, Medikamente, das hätte ich in der Form gar nicht für möglich gehalten. Ich war überrascht, als ich das hörte.
Also das speziell habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, klingt aber spannend, muss ich mal recherchieren. Medikamente spielen ja oft eher so im Sinne von Neurodoping eine Rolle, ne? Also dass Ritalin zum Beispiel missbräuchlich genommen wird oder so. Schmerzmittel natürlich genauso. Also
sag mal bitte zu dem Begriff Neurodoping noch was, einfach für unsere Hörer, wer das nicht direkt auf Anhieb einordnen kann. Also Ritalinmissbrauch habe ich auch viel aus Studentenkreisen gehört, damit man leistungsfähiger wird. Ist das richtig?
Genau, bei Doping geht es ja immer um Leistungssteigerung und da eben nicht um körperliche Leistungssteigerung wie irgendwie bei der Tour de France, sondern um Gehirnleistungssteigerung. Und das ist eben das, was man dann mit diesem Begriff Neurodoping bezeichnet. Also Leistungssteigerung bei kognitiven Aufgaben, kognitiven Leistungsfähigkeit.
Hast du auch in deinem Alltag zu tun mit Süchten wie Spielsucht, Computersucht, Handysucht? Das sind ja neue, ich sag mal, man sagt so, sind die neuen Süchte, die ja aber nicht weniger gefährlich sind. Also sie schaden dem Körper nicht, weil ich mir keine Substanz zuführe, aber sie schaden mir ja auf anderer Ebene.
Also es ist zumindest auch immer was natürlich in den Blick gehört. Also Spielsucht isoliert, also jetzt Spielsucht im klassischen Sinne, nicht Computerspielsucht, ne, sondern Spielsucht im Sinne von Casino, Automaten und so weiter, isoliert kenne ich kaum. Also kenne ich oft einfach in Verbindung mit Alkohol. Und dann wird das verbunden miteinander oder substituiert, also ne, mal das eine, mal das andere. Computerspielen ist natürlich immer was man gerade bei depressiven Erkrankungen auch nochmal im Blick haben sollte. Das ist oft was, wo eben so dieses Rückzugsverhalten dann auch mit zu tun hat. Oder woraus eben auch dann eine depressive Symptomatik resultieren kann, aus viel Computerspielen. Auf der anderen Seite, ja, muss man sich diese Themen wirklich dann sehr, sehr genau anschauen. Auch das ist ja gerade ganz groß in der Diskussion. Ne? Kriegen wir eine Diagnosekategorie Computerspielsucht? Wo es eben bei diesen ungebundenen Süchten oft sehr schwierig ist, es abzugrenzen. Wir wissen, dass natürlich da hirnphysiologisch oft ähnliche Mechanismen eine Rolle spielen. Ne? Wir reden weiterhin über das Belohnungssystem, was da massiv angesprochen wird. Das heißt, es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch deutliche Unterschiede. Auf jeden Fall immer im Blick haben. Ich würde es nicht sofort, ne, nur weil jemand zum Beispiel viel Computer spielt, würde ich nicht sofort sagen, der ist computerspielsüchtig. Aber ich würde es mir halt genau angucken.
Ich bin schon sehr gespannt auf das Suchtseminar, muss ich ehrlich sagen, weil das ist der erste Aufschlag, habe ich ja eben schon gesagt, wo wir da mit dem Thema starten. Ja, als Fazit für mich heute ist einfach, ich meine, wir beide haben wirklich schon häufig über dieses Thema Therapie und oder Coaching gesprochen. Mich fasziniert immer und immer wieder, dass wir uns eigentlich auch gegenseitig befruchten können. In welchen Situationen würdest du dir manchmal wünschen, dass du sagen könntest, ich überweise jetzt nicht an eine andere therapeutische Fachrichtung, sondern zum Beispiel an Coaching-Kollegen?
Also ich ganz persönlich auf jeden Fall bei den ganzen beruflichen Themen. Berufsbindung, Berufswechsel, Konflikte innerhalb von Firmen, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Vorgesetzten und so weiter, weil ich da einfach selber sage, habe ich keine Ahnung von, also ganz platt, da habe ich keine Erfahrung von mit, finde ich ganz schwierig. Natürlich spreche ich auch mal über berufliche Probleme von Patienten, aber da merke ich, dass ich sehr schnell an meine Grenzen stoße.
Das kommt bei dir, es kommen Menschen auch mit diesen Thematiken.
Naja, die gehören ja oft dazu, aus welchem Grund auch immer, sei es auslösend für eine psychische Erkrankung, sei es weil es die psychische Erkrankung gibt, gibt es die Konflikte am Arbeitsplatz, wie auch immer das miteinander zusammenhängt oder dass das einfach parallel läuft. So, das sind aber einfach Bereiche, wo ich sage, da bin ich eigentlich nicht kompetent. Ich versuche das so ein bisschen mit aufzufangen und zu thematisieren, aber wenn es dann wirklich ums Konkretere geht, wäre das ein Bereich, wo ich gerne abgeben würde.
Eigentlich wäre es gut, wenn wir so ein Überweisungssystem einführen würden in dem Bereich. Ja, dass man halt, dass beide Professionen da auch nochmal auf einer anderen Grundlage sagen könnten, hör mal hier, ne, ich gebe dir mal was mit, irgendwie ein Anschreiben an einen Kollegen oder eine Kollegin, würde ich schon als sehr, sehr hilfreich finden, weil die Klienten, also jetzt mal aus meiner Perspektive, auch einfach mitkriegen würden, dass das kein Gegeneinander ist im Coaching und in Therapie, sondern dass es viele Bereiche gibt, wo wir einfach auch gut Hand in Hand arbeiten können. Ne? Ja, finde ich sehr spannend. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge zum Thema Burnout-Nachsorge und die Kollegin Eva Prokop hat sich darauf spezialisiert, im Nachgang zum Klinikaufenthalt und zur Psychotherapie dann wirklich in diese konkrete Alltagsarbeit zu gehen, nämlich ins Umsetzen, wo sie auch sagt, es gibt mittlerweile in der Tat in ihrem Umfeld therapeutische Kollegen, die dann sagen, so und jetzt empfehle ich Ihnen mal jemand und arbeiten Sie da jetzt mal weiter mit. Weil Eva auch sagt, nach der besten Therapie kann es halt auch wirklich scheitern in der Umsetzung im Alltag.
Ja, und das ist ja dann auch die offizielle Grenze, die wir haben. Meine Arbeit endet ja quasi dann, wenn der Patient keine krankheitswertige Störung mehr hat.
Ja, okay.
Das heißt aber ja nicht, dass alles gut ist. Und dass es keine Probleme mehr gibt und dass es nicht trotzdem helfen würde, mit jemandem gemeinsam mal zu reflektieren und zu überlegen und die Feinjustierung zu machen. Und das heißt, ich muss die Leute so ein bisschen halbfertig mit dem Thema rausschicken. So also nach dem Motto, so jetzt geht es wieder besser, dann machen sie mal selber weiter. Das heißt aber ja nicht, dass die dann auf einmal, dass es dann keine Konflikte mehr gibt, dass es dann keine Probleme mehr gibt, wo es trotzdem hilfreich wäre, einen Blick von außen zu haben, eine Unterstützung zu haben, jemanden mit neuen Ideen und Impulsen zu haben. Aber das darf ich offiziell dann nicht mehr machen, weil der ist ja nicht mehr krank.
Ja.
Was gut ist, dass er nicht mehr krank ist.
Ja, aber ja. Ja, also das wäre doch im Grunde, ich glaube, das wäre für die Zukunft wirklich auch die Schnittstelle für uns in der Zusammenarbeit.
Ja.
Da zu gucken, weil wir arbeiten quasi im Vorfeld an genau den gleichen Dingen. Also wenn jemand mit einem Problem, mit einem Lebensumstand, der, ich sag mal, in einer gewissen Weise ein Leid verursacht, kommt und wir sagen können, okay, da ist auch kein Krankheitswert dahinter, dann arbeiten wir. Wenn der Krankheitswert dazukommt, arbeitest du oder du und deine Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ihr an dem Punkt seid, okay, Krankheit können wir jetzt mal einen Haken dran machen, aber da sind ja einfach noch Probleme übrig, dass dann wir auch wieder ins Spiel kommen. Also wir könnten als Coaches im Grunde so einen Rahmen auch um Krankheitsbehandlung bilden.
Ja, zum Beispiel.
Eigentlich eine schöne Zukunftsvorstellung, finde ich gerade.
Ja, oder auch durchaus währenddessen. Also ich hatte auch eine Patientin, die hat während der laufenden Psychotherapie zusätzlich noch ein Achtsamkeitstraining in der Gruppe gemacht. Super, weil dann musste ich nicht noch in den Stunden mit der Achtsamkeitsübung machen, sondern wir konnten diese was anderes nutzen. Gleichzeitig hat sie total davon profitiert, dass sie eben in der Gruppe war, dass mit mehreren dann die Erfahrungen auch aus den Achtsamkeitsübungen ausgetauscht werden konnten. Nur da eine sehr strukturierte Anleitung war, dafür aber die anderen Probleme da keine Rolle gespielt haben. Finde ich auch total super. Also ich hatte schon mehrere, die es zum Beispiel in der Form gemacht haben. Und gerade so Achtsamkeitskurse empfehle ich immer gerne, parallel zu machen.
Nur das ist jetzt noch kein Coaching. Da bin ich jetzt die sagt ja. Aber ich glaube, dass es da auch wirklich Themen gibt, die im Coaching dann, du hast es ja eben selber schon gesagt, ne? Wenn klar wird, so, da ist jetzt auch noch im ganz gesamten Themenkomplex ein berufliches Thema. Eigentlich will sich da jemand umorientieren, kriegt aber vielleicht den Absprung noch nicht, weiß nicht, wie er sich aufstellen soll, um das hinzukriegen. Oder dann können wir natürlich damit reingehen. Da braucht es aber, glaube ich, auch echt so ein Stück weit das Springen über den eigenen Schatten der therapeutischen Zunft. Um dann in dem Moment auch zu sagen, komm, jetzt, dann nehmen wir mal noch jemanden mit ins Boot. Ich erlebe es Gott sei Dank immer häufiger, Aber ich würde mal sagen, etabliert ist es noch nicht.
Das mag sein. Da unterscheiden sich sicherlich die therapeutischen Kollegen genauso wie die Coaching-Kollegen.
Ja, das stimmt.
Also, ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten dann Menschen, die gerne Grabenkämpfe fechten und Menschen, die sagen, lass uns doch zusammenarbeiten. Ein ganz praktisches Problem ist natürlich tatsächlich bei manchen Patienten dann der finanzielle Rahmen.
Ja, ne?
Die Psychotherapie wird eben von der Krankenkasse bezahlt. Gerade wenn es um berufliche Sachen geht, wo dann manchmal auch ja bei uns, bei unseren Patienten vielleicht schon irgendwie 2 Jahre Krankschreibungen oder so gelaufen sind, da ist dann oft der finanzielle Rahmen sehr, sehr eingeschränkt. Und das sind natürlich die schwierigsten Situationen, wo jemand sagt, ich würde ja gerne, aber wie soll ich denn?
Ja.
Natürlich ist das manchmal eine Motivationsfrage und bei manchen geht es darum, ob sie bereit sind, in sich zu investieren. Ja. Aber ich sehe einfach auch immer wieder Menschen, die das Geld wirklich nicht haben.
Ja.
Da wird es dann schwierig.
Das kennen wir ja als Coaches einfach. Wir kosten halt und wir sind unser Geld auch wert.
Aber nichtsdestotrotz
heißt es nicht, dass jeder das immer so gerade im Sparstrom hat, um es auszugeben.
Ja, das ist ja manchmal für euch vielleicht auch das Frustrierende, ne? Zu wissen, da ist jemand, der könnte gut von mir profitieren und er kann es sich in dem Moment jetzt nicht leisten.
Ja, oder nicht in der Form, wie jetzt vielleicht ein Stundensatz festgesetzt ist, ne? Und das ist manchmal auch so ein bisschen schade. Klar, bei einer Therapie, die Leute suchen dann sehr lange, bis dann endlich, ich sag mal, ein Therapieplatz frei ist, der von der Krankenkasse bezahlt ist. Das braucht ja auch schon viel Geduld. Und in unserer Branche ist es so, dass wir natürlich, oder einige Kollegen, also viele aus meinem Netzwerk, gehen da auch frei und offen mit um und sagen, okay, wenn jemand jetzt wirklich eine konkrete Hilfe braucht und dann strecken wir halt die Zahlung über einen längeren Zeitraum und dann geht's plötzlich. Ja, also da muss man, glaube ich, auch einfach nochmal ein bisschen kreativer sein und die Menschen einfach auch den Mut entwickeln, aber wir müssen sie auch dabei unterstützen, mit den entsprechenden Hinweisen sagen zu können, hey, dann sprich mich doch einfach an und dann finden wir da auch ein Modell, wie das dann funktioniert. Also ich selber mache das auch hin und wieder, weil ich einfach glaube, so, ob ich jetzt das Geld über 3 Monate bekomme oder über 2, ist doch eigentlich egal, Geld kommt ja. Ja, liebe Julia, schön war das jetzt, unser Gespräch. Ich hoffe, ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da das ein oder andere inhaltlich auch mitnehmen konnten von dem, was wir gesagt haben. Es kommt für dich noch eine kleine Überraschung. Es gibt immer am Ende 3 Fragen, die ich allen Menschen stelle, die ich im Interview habe und die auch gar nichts mehr so richtig mit dem Fachgebiet zu tun haben. Die erste Frage dazu, weil wir sind ja ein Weiterbildungspodcast. Was ist deine aktuelle Weiterbildung?
Ich habe keine laufende.
Gestern
ein Abrechnungsseminar gemacht. Ich kann jetzt abrechnen.
Ja, sehr gut.
Mir der Kopf vor lauter Zahlen, aber ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden.
Sehr gut. Die nächste Frage ist, was liest du zurzeit? Und das kann heißen, was liest Julia, die Therapeutin, privat oder beruflich zur Unterhaltung oder als Fachliteratur? Was liegt gerade auf deinem Stapel?
Angstphase. Von Antonia Wille heißt sie, glaube ich. Ist eine junge Frau, die über ihre Angst- und Panikstörung berichtet.
Ah, also ein Erfahrungsbericht quasi.
Ein Erfahrungsbericht, genau, aber viel auch gespickt nochmal mit guten und fundierten Informationen. Ich bin halb durch und kann es bis jetzt absolut empfehlen.
Sehr cool. Vielleicht packen wir das anschließend noch in die Shownotes einfach mal als Lesetipp für die Hörerinnen und Hörer. Die letzte Frage, die ich habe an dich, Julia, was wünschst du dir für die Welt?
Puh, du hast aber große Fragen.
Ja.
Ich wünsche mir auf jeden Fall für die Psychotherapie, dass sie immer weniger stigmatisiert wird, immer mehr gesehen wird als eine gute Möglichkeit, wenn es eben wirklich eine psychische Erkrankung gibt, etwas zu machen, genauso wie man mit einem gebrochenen Bein zum Arzt geht, mit einer Depression, mit einer Angststörung und so weiter zum Therapeuten zu gehen, ohne sich deswegen zu schämen.
Ja, schön. Wünsche ich mir fürs Coaching eigentlich auch so. Ja. Julia, das war's. Hat's wehgetan?
Ich glaube nicht. Du hast ja nicht gebohrt.
Vielleicht sollte ich mich da noch ein bisschen drauf verlegen, auf das Zahnarzt-Syndrom. Liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute in der Podcast-Folge zu Gast warst. Und wir werden auch die beiden Seminare in die Shownotes packen und natürlich auch deine Kontaktdaten, also die deine Website, auf der man dich findet. Und ich glaube, wenn jemand von den Coaching-Kolleginnen und Kollegen mal eine Frage hat, dann darf man sich an dich auch gerne wenden und dich ins Netzwerk aufnehmen.
Absolut, sehr gerne. Freue ich mich auf jeden Fall drüber.
Ja, sehr gut.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und
das Interview. Sehr, sehr gerne, Julia. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich jetzt auch ein herzliches Auf Wiederhören. Tschüss, Julia.
Tschüss.
Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.